Ja, vielleicht interessiert euch die Geschichte, wie die Predigt entstanden ist. Und zwar, wie ihr wisst, bin ich ja beim Verein der Zeugen Jehovas missioniert, der sich um diese Menschen kümmert. Der heißt Exodus Informationen. Und in diesem Verein haben wir eine ganz nette und tiefe Gemeinschaft mit einem christlichen YouTube-Kanal, der heißt Hilfe für Zeugen Jehovas. Und da machen wir jedes Jahr Freizeiten, speziell für ehemalige Zeugen Jehovas und auch für welche, die zwar offiziell noch drin sind, aber schon abgeschlossen haben mit der Lehre. Aber auch, manchmal sind auch welche da, die sind noch Zeugen Jehovas. Und da haben wir dann auch spezielle Vorträge für die, um ihnen zu helfen, diese ganzen falschen Lehren von der Schrift her neu zu betrachten. Und zwei von diesen Vorträgen habe ich jetzt zusammengefasst und ein bisschen umgearbeitet, weil Vortrag ist keine Predigt. Und es sollte ja eher Predigt sein. Genau. Vorher habe ich mir noch überlegt, wie ich das so ein bisschen durchgelesen habe, nochmal, eigentlich hättest du ja noch einen Vers vom Neuen Testament dazu nehmen sollen, und zwar Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und da haben wir gedacht, ja, machst du es vielleicht noch und so. Und da sieht man, wie Gott auch manchmal führt. Ich habe es zwar nicht im Text drin, aber der Matthias hat es dann in der Einleitung vorgelesen. Genau. Also der Vortrag war eigentlich für Zeugen Jehovas, weil die unwahrscheinlich auf den Namen Jehova praktisch erpicht sind. Und die haben halt diese Lehre, dass Jehova der einzige Gott ist und Jesus ist nur ein Engel, der Erzengel Michael. Und das Ganze ist ziemlich quer und so und hat auch dann die Folge, dass die Leute zwar meinen, sie sind gerettet, sie sind in der Wahrheit, aber sie meinen das bloß. Und dann kommt auch noch dazu, dass die Menschen da in einem furchtbaren Hamsterrad drin sind, weil sie immer und immer mehr tun müssen, um das Heil zu erlangen. Also die haben jetzt das reine Heils, die reine Werksgerechtigkeit. Und da wird ziemlich darauf gedrückt, dass sie immer noch mehr tun. Damit sie immer ein bisschen schlechtes Gewissen haben. Und es gibt seelische Nöte, die sind unbeschreiblich. Wenn ihr immer wieder kommt, tust du wirklich genug für Jehova? Könntest du noch ein bisschen mehr tun? Und so weiter. Und dabei ist es aber nicht für Gott, sondern für diese Wachtengesellschaft. Jo. Muss ich schauen, dass ich da Ordnung schaffe. Genau. Ja, also der Name, der von der Bibel, von dem Gott Israels ist, das heißt in der Übersetzung, in der deutschen Übersetzung, heißt es, ich bin, der ich bin. Das ist so die gebräuchlichste Übersetzung. Und es ist immer ein bisschen schwierig zum Übersetzen, weil im Hebräischen gibt es ein Grundwort und immer Ableitungen davon. Und die gehen aus dem Zusammenhang, gehen die hervor. Und es ist sogar für Bibelwissenschaftler schwierig zu sagen, das ist genau die richtige Übersetzung. Im Grundtext, da gibt es auch nur die Konsonanten. Da gibt es keine Mitlaute. Und diese Mitlaute, diese Vokale, das sind verloren gegangen. Man weiß also nicht mehr genau, wie der Name Gottes vom Alten Testament ausgesprochen wurde. Genau. Also die Experten sind sich eigentlich ziemlich einig, dass die ersten beiden Buchstaben mit J und A beginnen. Und zwar hat man da in der Bibel selbst den Hinweis, weil das in der Kurzform öfters vorkommt. Zum Beispiel im Halleluja. Das bedeutet, lobet oder jubelt Yahweh. Und dann bei den Namen auch, zum Beispiel bei Jesaja oder Sachaja und so weiter und viele andere. Und es gibt noch andere, kompliziertere Hinweise aus der Grammatik, wo man dann eigentlich feststellt, dass sie die ersten Buchstaben mit JA beginnen. Und darum sagt man jetzt hauptsächlich oder ja, vorwiegend Yahweh. Genau. Bei der Übersetzung von Yahweh ist es auch nicht so einfach, habe ich vorher erklärt, weil es mit der hebräischen Sprache immer diese Grundformen gibt, wo die ganzen Ableitungen sind. Und das Grundwort, was im Grundtext ist, ist Sein. Also immer Sein. Ne? Also Namen haben also wirklich nur dann eine Bedeutung, wenn sie in der ursprünglichen Sprache gesprochen werden. Und da gibt es die Geschichte von dem Indianer, der beim Standesamt seinen Namen ändern lassen wollte. Ihr wisst ja, dass bei den Indianern das ganz deutlich ist mit der Bedeutung der Namen. Der mit dem Wolf tanzt, das ist ein Film. Und ja, und dieser Indianer möchte beim Standesamt seinen Namen geändert haben. Und dann fragt der Standesbeamte, ja, wie heißen Sie denn? Der kleine Adler, der vom Himmel fällt. Und wie wollen Sie jetzt dann heißen? Fragt er dann. Ja, ganz einfach Plumps. Und genau. Aber wenn man jetzt den Namen von dem kleinen Adler, der vom Himmel fällt, Englisch aussprechen würde, dann wäre das der Igel, der vom Himmel fällt. Und der einzige Name von einem Indianerhäuptling, den ich kenne, das ist Tecumseh. Also das muss natürlich auch übersetzt werden, weil wenn wir Tecumseh hören, dann, ja, das ist Tecumseh halt, ne? Und wenn man den übersetzt, dann heißt es, der sich duckende Berglöwe. Und auch bei uns war das ja vor langer Zeit so ähnlich, weil die Namen Müller oder Schneider oder Schuster, Schmied, Bäcker, Meier, Förster und so weiter, die waren ja auch, haben Bedeutung gehabt, weil der Schuster war dann der Name von dem, wo man den erkannt hat. Genau, oder wenn es Adelige waren, von Dings da oder von und zu dort irgendwo. Ne? Also lange Vorrede, kurzer Sinn, wenn man einen Text in eine andere Sprache übersetzt, sollte man eigentlich auch den Namen mit übersetzen. Aber wenn wir den Namen Gottes aussprechen, dann nur in Ehrfurcht und in Liebe. Ist ja auch eins der 10 Gebote. Aber jetzt zu der Geschichte, wo dieser Name des Gottes Israels geoffenbart worden ist. Und das ist in 2. Mose Kapitel 3. Mose marschiert für das Kleinvieh seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Als er die Herde hinter die Steppe führte, kam er an den Gottesberg, den Horeb, das ist der gleiche wie der Sinai. Dort erschien ihm der Engel Jahwes in einer lodernden Flamme. Also hier haben wir dann einen Haufen Bezeichnungen, die in dem einzigen Text drin sind. Hier heißt, erschien ihm der Engel Jahwes in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch herausschlug. Mose sah, dass der Busch brannte, aber nicht von den Flammen verzehrt wurde. Warum verbrennt der Dornbusch nicht, dachte Mose. Das muss ich mir aus der Nähe anschauen. Und dann, als Jahwe sah, dass Mose näher kam, rief Gott ihm aus dem Dornbusch heraus zu. Mose, Mose. Bedeutet auf Deutsch aus dem Wasser gezogen oder gerettet. Und als Kind hat er seinen Namen bekommen, weil er aus dem Wasser gerettet worden ist. Und mit dem Namen ist auch seine Lebensgeschichte und damit auch seine Identität beschrieben. Weil er von der Tochter des Pharao gefunden und dann aufgezogen wurde, war er eine ganz hohe Persönlichkeit in Ägypten, und zwar ein Prinz. Und dann kam die Geschichte, bei der einen Israeliten von einem Ägypter retten wollte, der ihn misshandelt hatte. Und dann hat er den Ägypter erschlagen. Er hat es mit Gewalt gemacht, diese Rettung. Und deshalb musste er aus Ägypten fliehen und war 40 Jahre im Exil in Midian. Und er hat die ganzen Jahre als Hirte gearbeitet. Und jetzt bekommt er von Gott sein Volk, den Auftrag, sein Volk Israel zu retten. Genau, und dann sagt er zu Gott, hier bin ich, als Gott ihn aus diesem Namen, mit diesem Namen ansprach. Und wir haben ja gehört, das bedeutet aus dem Wasser gerettet. Genau, und dann sagt Gott zu ihm, zieh deine Sandalen aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und dann sagte er, das ist wichtig, ich bin der Gott deines Vaters, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Doch Jahwe sprach weiter, ihr habt sehr wohl gesehen, wie mein Volk Israel, ich habe sehr wohl gesehen, wie mein Volk Israel in Ägypten misshandelt wird und habe sein Schreien wegen der Antreiber gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und nun bin ich gekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will es aus Ägypten herausführen in ein gutes und geräumiges Land. Ich bringe es in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ja, die Hilfeschreie der Israeliten sind bei mir angekommen. Und ich habe auch gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Und nun geh. Ich will dich zum Pharao senden. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen. Gott schickt ihn also dorthin, wo er vor rund 40 Jahren geflohen war. Und in das Land, das mit seinem Namen so eng verknüpft war. Und Mose sagte zu Gott, wenn ich nun zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen sagen? Und da sagte Gott zu Mose, ich bin der, der ist und immer sein wird. Und sagt den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Und weiter sagte Gott zu Mose, sag den Israeliten, Jahwe, das ist also Hebräisch, also ich bin, der Gott euer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat mich zu euch geschickt. Das ist mein Name für immer. Und mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen. Und nun geh, ruf die Ältesten Israel zusammen und sag ihnen, Jahwe, also ich bin, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist mir erschienen und hat gesagt, ich habe genau auf euch Acht gegeben und gesehen, was man euch in Ägypten antut, und mich entschlossen, euch aus dem Elend Ägyptens herauszuführen. Ich bringe euch in das Land der Kanaiter, Hethiter und so weiter. Genau, das war also praktisch bei der Geschichte vom brennenden Busch. Und ein bisschen später, als sie schon in Ägypten waren, der Mose und der Aaron, in 2. Mose Kapitel 6, 2 bis 4, da sprach Gott zu Mose, ich bin Jahwe, ich bin Abraham, Isaak und Jakob als Gott der Allmächtige erschienen. Aber unter meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen noch nicht zu erkennen gegeben. Und dann habe ich auch meinen Bund mit ihnen geschlossen und habe versprochen, ihnen das Land Kanaan zu geben, das Land, in dem sie als Fremde lebten. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, denn wir haben jetzt im ersten Buch Mose sehr viele Stellen, wo Jahwe, also ich bin, drinsteht oder vorkommt. Angefangen vom Schöpfungsbericht bis zu sämtlichen Erzvätern. Da ist immer die Bezeichnung oder die Erklärung, sie riefen den Namen Jahwes an. Und da heißt es hier, sie haben den Namen gar nicht gekannt. Wie ist das zu erklären? Genau. Der Vers 2, also aus dem 2. Mose, Kapitel 6, Vers 3, stimmt ja nicht. Die Aussage ist doch ziemlich unmissverständlich. Er hat sich mit diesem Namen ihnen nicht geoffenbart. Und die Antwort, die ist sehr, sehr wichtig. Und manches in der Folge bis zum Neuen Testament in der Bibel zu verstehen. Nun, wer hat die 5 Bücher Mose geschrieben? Und damit auch das 1. Buch Mose. Es war doch der Mose. Es war doch der, dem sich Gott als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs vorgestellt hat. Und bei dem er sich dann aus dem brennenden Busch als Ich Bin genannt hat. Und auch wichtig, als der Gott, der Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit und in ein Land bringt, das von Milch und Honig fließt. Und dieser Name ist also, und das ist ganz, ganz wichtig, ganz eng mit dem Volk Israel verbunden. Denn am brennenden Busch ist die Berufung Mose als Führer Israels passiert. Und damit eben auch die Offenbarung des Namens Jahwe, griechisch Ego Emi und deutsch Ich Bin. Also dürfte der gute Mose an so vielen Stellen im Genesis-Buch, im 1. Buch Mose, wo es auch um die Erzväter Israels, Abraham, Isaak und Jakob ging, da durfte er doch schreiben, dass sie den Namen Jahwe angerufen haben. Und zwar aus dem Grund, weil diesen Zusammenhang, diese Verbindung hat ja Gott selber hergestellt. Der Gott Israels ist natürlich auch der Gott der Erzväter. Und da frage ich mal zwischendurch, unter welchen Namen hat sich Gott den Erzvätern geoffenbart, wenn es nicht Ich Bin oder Jahwe war? Ich gebe euch einen Tipp. Es war ein gewaltiger Gegensatz zu den anderen Göttern, die die Heiden hatten. Es war der Name El Shaddai. Das bedeutet Gott der Allmächtige. Im Gegensatz zu den Göttern von den Heiden, die waren immer nur für bestimmte Bereiche zuständig. Für das Wetter, für die Fruchtbarkeit, für die Liebe und so weiter. Genau. Aber der Gott der Erzväter war allmächtig für alles. Und das war eigentlich so, dass diese Götter gut in die Vorstellung von den Menschen reinpassten, wo diese Zuständigkeiten geregelt waren. Aber der allmächtige Gott, der für alles zuständig ist, das war also nicht so. Das hat nicht in die menschliche Logik gepasst. Aber ein Gott, der in eine menschliche Logik reinpasst, das ist gar kein richtiger Gott, weil er dann viel zu klein ist. Und deswegen sagte Gott ja auch in Jesaja 43, Vers 10, zu Israel, also im Gegensatz zu den Heidenvölkern, die im Vers 9 erwähnt werden, die ihre Zeugen doch aufstellen sollen, ihr seid meine Zeugen, spricht Jahwe, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich bin. Vor mir ist kein Gott gemacht worden und nach mir wird keiner vorhanden sein. Also, wozu sind sie Zeugen, seine Zeugen? Damit ihr erkennt, dass ich bin. Und im hebräischen Text ist in diesen Worten eine gewaltige und tiefe Bedeutung enthalten. Genau. So ist es auch bei dem Namen des Gottes Israels. Die Grundbedeutung ist sein. Und darum kann man auch übersetzen, ich bin der, der ich sein werde. Oder möglich ist auch, ich wirke und einiges mehr. Und in Bezug auf sein Volk ist auch die Übersetzung möglich, ich bin immer für euch da. Oder ich bin bei euch. Was ja Gott aus dem brennenden Busch zu Mose sagte, ich weiß, wie es meinem Volk geht in Ägypten und so weiter. Ja, also der Name Jahwe ist hebräisch und ist von Anfang an mit der Geschichte Israels verbunden. Und dieser Name ist es auch der, der dieses Volk so besonders macht. Und es hat noch eine andere Besonderheit hervorgebracht, die für die ganze Menschheit von Bedeutung ist. Und das ist die Sache mit dem König der Juden. Die betrifft nämlich alle Menschen. Und wenn ich das fertig erklärt habe, seht ihr auch, warum das so ist. Was hatte Israel von allen anderen Nationen ringsherum unterschieden bis zur Regierungszeit von Samuel? Da gab es einen großen Unterschied zwischen den Völkern und Israel. Sie hatten keinen König. Da gibt es ja deswegen das Buch der Richter. Die hatten nur Richter. Sie hatten keinen König, oder doch? Weil ich bin, war ihr König. Unsichtbar, aber doch erkennbar. In 2. Mose 40 wird erzählt, wie die Herrlichkeit Jahwes die Stiftshütte erfüllte und wie die Wolke vor ihnen herging. Jahwe war also der König Israels bis zum letzten Richter in Israel, dem Samuel. Und dann forderten sie von Samuel einen König, wie ihn die anderen Völker auch hatten. Und es war eine schlimme Sache. Und warum? In 1. Samuel 8, Vers 4 bis 7, da kamen alle Ältesten Israels bei Samuel in Rama zusammen. Sie sagten zu ihm, du bist alt geworden und deine Söhne folgen nicht deinem Beispiel. Setze deshalb einen König über uns ein, damit er für Recht bei uns sorgt, wie es bei allen anderen Völkern üblich ist. Aber Samuel missfiel sehr, was sie forderten, und er betete zu Jahwe. Und Jahwe antwortete ihm, hör auf alles, was sie dir sagen. Denn dieses Volk lehnt nicht dich ab, sondern mich. Ich soll nicht länger ihr König sein. Und dann, als er den König Saul einsetzte, das ist im 1. Samuel 10, als Samuel Saul zum König salbte, sagte er zu den versammelten Israeliten, so spricht Jahwe, der Gott Israels. Ich habe Israel aus Ägypten herausgeführt. Ich habe euch aus der Gewalt der Ägypter und aller anderen Mächte befreit, die euch bedrängt haben. Doch ihr habt heute euren Gott verworfen, der euch aus aller Not und Bedrängnis gerettet hat. Ihr habt zu ihm gesagt, nein, setze einen König über uns. Und jetzt machen wir einen Sprung ins Neue Testament. Matthäus Evangelium, ganz am Anfang. Als nun Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, in den Tagen des Königs Herodes, sieh, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland, und sind gekommen, um ihn anzubeten. Da das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Also der König Herodes war ja nicht rechtmäßiger König der Juden, denn er war von den Römern eingesetzt und war ein Edomiter. Und er berief alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten, das war der Micha, und du Bethlehem im Lande Juda bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Und dann die nächste Stelle ist im Matthäus-Evangelium, Kapitel 21. Das war, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was der Prophet gesagt hatte. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf dem Fohlen, dem Jungen des Lasttiers. Und es war der Prophet Zacharia, in Kapitel 9, Vers 9. Und dann hat der Herr Jesus ein Gleichnis erzählt, in Lukas 19. Ein Mann aus fürstlichem Haus wollte in ein fernes Land reisen, um sich dort zum König über sein eigenes Land krönen zu lassen. Aber Seine Landsleute hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen sagen, diesen Mann wollen wir nicht als König über uns haben. Und trotzdem wurde er zum König eingesetzt. Und ihr wisst ja, was auf dem Schild über dem Haupt von Jesus am Kreuz gestanden ist. Und was die Schriftgelehrten unbedingt verhindern wollten. Und wo dann der Pilatus gesagt hat, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Und da stand Jesus von Nazareth, König der Juden. Genau. Das ist die ganz wichtige Schlussfolgerung. Unser Herr Jesus ist der König Israels. Und damit auch Jahwe. Genau. In Johannes 8, Vers 24 und 28 sagt der Herr Jesus, ich habe gesagt also euch. Das ist jetzt aus der Interlinearübersetzung, wo ganz genau alles Wort für Wort übersetzt ist, vom Grundtext her. Darum klingt es ein bisschen komisch. Ich habe gesagt also euch, dass ihr sterben werdet in euren Sünden. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Und dann sagte ihnen Jesus, wenn ihr erhöht haben werdet, den Sohn des Menschen, dann werdet ihr erkennen, dass ich bin. Und der König der Juden, ich bin, war über dem Kreuz gestanden. Und dann bei der Gefangennahme, Johannes 18, Vers 5 und 6, da hat Jesus gefragt, wen sucht ihr? Und sie antworteten ihm, Jesus den Nazaräer. Er sagte zu ihnen, ich bin. Stand aber auch Judas, der Verratende, ihn bei ihnen. Als er nun gesagt hatte zu ihnen, ich bin, wichen sie ihm das Hinten und fielen zu Boden. Und der Herr Jesus hat dieses Ich bin ganz oft auf sich bezogen. Ich bin der gute Hirte. Psalm 23. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Und in 6 Tagen ist Allerheiligen. Da gehen sehr viele Menschen auf die Friedhöfe. Es ist ein Tag der Trauer, wenn man keine Hoffnung hat. Vor langer Zeit lebten 2 Schwestern. Aber ihr Bruder nicht mehr. Er war vor 4 Tagen gestorben. Und dass er wirklich tot war, konnte man schon riechen. Und da kam Jesus zu seinem Grab, legte einen Kranz nieder und sprach den Schwestern sein herzliches Beileid aus. Nee, das wäre vielleicht normal so gewesen. Aber hier, in dieser Situation, kam Ich bin. Und Jesus sagte zur Schwester des Verstorbenen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und damit keiner auf die komische Idee kommt, das wäre so eine billige Vertröstung auf das Jenseits, rief er in Richtung vom Grab, Lazarus, komm heraus. Und wenn der Ich bin das sagt, dann kommt halt auch ein Toter aus dem Grab und ist wieder lebendig. Und das ist ja nicht in einem versteckten Winkel irgendwo geschehen, sondern in aller Öffentlichkeit. Wie übrigens fast alle anderen Wunder, die Jesus gewirkt hat, auch. War alles in aller Öffentlichkeit, vor Freund und Feind. Und genauso wird es auch das, was Jesus für die Zukunft versprochen hat, wird es in aller Öffentlichkeit geschehen und auch alle betreffen. Johannes 5, 27 und 28, da sagt der Herr Jesus, ihr müsst euch darüber nicht wundern, denn es wird die Stunde kommen, in der alle Toten in den Gräbern seine Stimme hören und herauskommen werden. Diejenigen, die das Gute getan haben, werden zum ewigen Leben auferweckt werden, und die das Böse getan haben, zu ihrer Verurteilung. Also alle Toten werden seine Stimme hören. Genau. Aber schauen wir uns noch eine ganz wichtige Stelle, auch im Johannesevangelium an, um darüber nachzudenken, denn das betrifft die, die das Gute getan haben. Johannes 1, Vers 10 bis 13. Er war schon immer in der Welt. Doch die Welt, die durch ihn geschaffen wurde, erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Doch allen denen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen oder durch den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Und in diesen drei Versen ist so viel zum Nachdenken enthalten. Und dann kommt ja noch anschließend noch der Vers 24. Dezember. Amen. Kennt ihr den Vers 24. Dezember? Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns.